Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm die Autobranche, die 2020 fast ein Fünftel weniger Neuwagen verkauft hat und die es in Zukunft vielleicht noch schwerer haben wird, dann nämlich, wenn die Straße nicht mehr nur für Autos da sein wird. Um diese Vision geht es gleich im letzten Teil unserer Serie zur Zukunft der Innenstadt. Beginnen wollen wir aber mit dem Appell der Bundesregierung vom Dienstag: Bitte bleibt zu Hause. Hierbei sollen ja auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beitrag leisten, indem sie im verlängerten Lockdown nun großzügige Homeoffice-Möglichkeiten schaffen. Doch reicht eine freundliche Aufforderung an die Unternehmen alleine aus, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen, oder muss da nicht noch viel mehr passieren? Über eine Debatte, die gerade erst Fahrt aufnimmt, Theo Gers.
Beim Ziel, wo es eben geht, Kontakte zu reduzieren, nimmt die Politik die Wirtschaft stärker ins Visier. Den Ton hatte bereits gestern Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gesetzt.
Es geht nicht, dass wir immer stärker im privaten Bereich einschränken, immer stärker bei Älteren und Familien, aber die Unternehmen weiter so tun, als hätten wir kein Problem.
Mehr Homeoffice lautet deshalb eine Forderung. Die Anwesenheitskultur am Arbeitsplatz passe nicht in die aktuelle Zeit, so Achim Berg, Chef des Digitalverbandes Bitkom. Für die gesamte Dauer der Pandemie sei es zwingend, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, wenn es die berufliche Tätigkeit zulasse. Berg hat dabei vor allem den öffentlichen Dienst im Sinn. Die Mehrzahl der 5 Millionen Beschäftigten könnte von zu Hause aus arbeiten. Andere, wie Berlins Bürgermeister Michael Müller, blicken dagegen eher auf die Unternehmen.
Überall, wo nicht Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger direkt zu erbringen sind oder wo es um direkte Produktionsabläufe geht, muss es möglich sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Phase der Pandemiebekämpfung, in der wir jetzt sind, auch zu Hause zu lassen.
Doch bislang beließ es die Bundesregierung beim Appell, mehr Homeoffice zu ermöglichen. Grüne, Linke oder auch die frisch gewählte neue Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal fordern dagegen schärfere Vorgaben für Arbeitgeber. Damit aber ist nicht zu rechnen. Schon vor Wochen war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, mit dem Vorstoß, einen Rechtsanspruch auf Homeoffice einzuführen, an der Union gescheitert. Aktuell arbeiten gut 10 Millionen Beschäftigte ausschließlich zu Hause. Doch nun wächst noch ein ganz anderer Druck.
Ich bin fest überzeugt, wir müssen jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen,
sagt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow am Morgen im MDR und fordert damit als erster einen kompletten Lockdown, auch für die bislang verschonten Unternehmen aus der Industrie. Es ist ein Kurswechsel. Bislang gehörte Ramelow zu denen, bei denen etwa Angela Merkel mit ihrer Forderung nach härteren Maßnahmen abgeprallt war. Jetzt sieht Ramelow das anders, auch in den Unternehmen.
In der Produktion geht man aus dem Weg, achtet man auf Hygiene und in der Pause ist man mit Kollegen, die man seit Jahren und Jahrzehnten gut kennt und denkt, naja, der hat nichts und der ist so sorgsam, wie ich sorgsam bin. Der Infektionsweg ist mittlerweile der im Privaten, da wo man tatsächlich am positivsten denkt und man sagt, ja, wir kennen uns doch alle.
Ramelow blickt auf alarmierende Infektionszahlen und er hat das Gefühl, Thüringen ist bald überall.
Am 4.1. hatten wir ein Plus von 330, am 5.1. ein Plus von 416, am 6.1. von 1173, am 7.1. 1291 und heute ein Plus von 1467. Das heißt, wir werden die Reißleine ziehen müssen. Das heißt, wir werden den Lockdown noch verschärfen müssen.
Doch über einen verschärften Lockdown will die Bundesregierung nicht nachdenken. Noch nicht. Erstmal müssten die Beschlüsse vom Dienstag umgesetzt werden, so Regierungssprecher Steffen Seibert.
Künftige Diskussionen sind künftige Diskussionen,
erklärt Seibert kurz und bündig. Das nächste Treffen dafür sei bekanntlich für den 25. Januar angesetzt.
Und da wird wie immer nichts auszuschließen sein. Und der thüringische Ministerpräsident wird seine Beiträge machen.
Der Regierungssprecher im Beitrag von Theo Gers. Für die Autobauer war 2020 ohne Zweifel ein schwieriges Jahr. Nicht nur, dass im Frühjahr ganze Lieferketten wegbrachen, viel schwerer wog, dass die Nachfrage dramatisch zurückging, dass ein neues Auto auch bei den Deutschen mitten in einer Pandemie nicht ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Möglicherweise hat die Mehrwertsteuersenkung im Dezember tatsächlich den Neuwagenkauf nochmal angekurbelt, doch unterm Strich bleibt ein dickes Minus, sodass im vergangenen Jahr so wenig neue Autos zugelassen wurden wie seit 10 Jahren nicht mehr. Brigitte Scholtes mit den Details.
Um knapp ein Fünftel ist der Automarkt im gerade abgelaufenen Jahr in Deutschland eingebrochen. Gut 2,9 Millionen Zulassungen zählte das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Ein wirtschaftlich schwieriges Jahr sei das gewesen, meint dann auch der Verband der Automobilindustrie.
Nach diesem katastrophalen Einbruch, wo sich der Markt halbiert hatte über mehrere Wochen, ist das im Endeffekt sogar noch etwas besser gekommen als erwartet,
sagt Jürgen Pieper, Autoexperte des Bankhauses Metzler.
Und wir haben einen überraschend guten Dezember gesehen mit einem Plus von 10%. Ein Dezember, der ja auch schon wieder charakterisiert war von einigen Schließungen, jetzt nicht gerade vom Autohandel, aber von verschiedenen Schließungen von Läden, Restaurants und so weiter, wo die Gesamtwirtschaft schon wieder ein bisschen abgetaucht ist. Da haben sich die Autokäufe eigentlich erstaunlich gut gehalten.
Zu dem guten Jahresabschluss könnte auch die am Jahresende ausgelaufene Absenkung der Mehrwertsteuer beigetragen haben, glaubt der Verband der Importeure von Kraftfahrzeugen. Er verweist darauf, dass allein die privaten Neuzulassungen im Dezember um 45% gestiegen seien. Wie viel die Mehrwertsteuer ausgemacht habe, könne man aber nicht genau herausfiltern, meint Pieper.
Preise im Autogeschäft sind schon nicht sehr transparent. Es ist ja bekannt, dass man meistens Rabatte heraushandelt im Handel, die im Schnitt vielleicht bei 15% liegen. Und da geht dann so eine Mehrwertsteuerveränderung auch schon mal unter.
Entscheidend für das laufende Autojahr werde das ohnehin wichtige zweite Quartal, glaubt der Autoexperte.
Die Überschrift wird eher sein, kräftige Erholung ab Frühjahr und dann vermutlich auch eine Fortsetzung dieses erstaunlichen Booms für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
Denn die haben auch zum Jahresende den Absatz getrieben. Fast jeder vierte Neuwagen fuhr im Dezember mit einem Elektromotor. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die Erhöhung der Förderung durch den Bund von 3.000 auf 6.000 Euro sein. Auf das Gesamtjahr gesehen erreichten elektrisch angetriebene Fahrzeuge unter den Neuzulassungen einen Marktanteil von 13,5%. Oft werden Elektrofahrzeuge jedoch nur als Zweitwagen genutzt. Der Grund, die immer noch beschränkte Reichweite, als auch die unzulängliche Ladeinfrastruktur. Das müsse sich ändern, mahnte Michael Müller-Görnert, Verkehrsexperte des Verkehrsclubs Deutschland, gestern schon im Deutschlandfunk.
Das soll dann irgendwann auch wirklich schnell den Verbrenner ersetzen, weil nur darauf kommt es an. Wenn wir sehen, dass ja die überwiegenden Fahrleistungen eben nicht in der Stadt erfolgen, sondern in den überregionalen Verkehren, also auch Pendlerverkehren oder wenn wir an den klassischen Dienstwagennutzer denken, der so Langstrecken auf der Autobahn fährt, da müssen wir ran, dass dort auch die Fahrzeuge emissionsfrei fahren. Das nur in der Stadt alleine reicht nicht aus.
Da bleibt Tesla Vorbild, was sich auch an den Zulassungszahlen des vergangenen Jahres zeigt. Während die deutschen Marken ausnahmslos kräftige Einbußen erlitten, erreichte der amerikanische Elektroautohersteller ein Plus von 56%.
Soweit Brigitte Scholtes. Wovon alle Autobauer profitieren, die Straße ist für Autos da. Das lernen Kinder hierzulande von klein auf. Doch auch Straßen haben sich im Pandemiejahr verändert. Zeitweise waren sie wie leergefegt, zeitweise voller Fahrräder. Und einiges wird nach der Pandemie vielleicht auch bleiben. In unserer Reihe zur Zukunft der Innenstadt blicken wir zum Abschluss auf den Verkehr. Wie kann sich die Straße in der Stadt verändern, anders genutzt werden? Silke Hane hat sich in Köln ein Beispiel angesehen.
Die Liebigstraße, eine normale Verkehrsstraße im Kölner Nordwesten. Es herrscht gemächlicher Vormittagsverkehr. Links und rechts der Fahrbahn parken Autos und Transporter. Daneben ein erhöhter Geh- und Radweg. So sieht Stadtverkehr heute vielerorts aus. Abgetrennte Streifen für jedes Verkehrsmittel. Aber ist das auch die Zukunft? In einem ehemaligen Autohaus an der Liebigstraße soll diese Frage beantwortet werden. Der Verein Klug, Köln leben und gestalten, darf es für einige Monate als Zukunftslabor nutzen. Projektname Wandelwerk. Gleich vorne hinter den bodentiefen Fenstern, da wo früher Autos zum Verkauf standen, verläuft jetzt die Straße der Zukunft.
Wir haben im Wandelwerk Köln uns überlegt, wie man eine Straße auch neu aufteilen könnte.
Erklärt Jan Pehowiak, der die Straße der Zukunft mitentworfen hat. Derzeit besteht sie noch aus zwei riesigen parallel verlaufenden Teppichbahnen, eine rot, eine grau. Dazwischen stehen klotzige Tische und Hocker und auch ein paar Liegestühle.
Wir haben einmal einen Fußgängerweg rechts und links. Dann kommt auf der einen Seite daneben ein Fahrradweg, der in beide Richtungen funktioniert. Das ist nachgewiesenermaßen sicherer für Fahrradfahrer. Insgesamt 4 Meter breit, sodass man auf beiden Seiten genügend Platz hat.
Das ist der rote Teppich, exklusiv für Fahrräder. Die graue Fahrbahn ist für die gemischte Nutzung gedacht und heißt entsprechend Straße für alle. Jan Pehowiak wendet sich dem Arrangement aus Sitzmöbeln zwischen der grauen und der roten Bahn zu. Auf dem Boden kleben Lastenrad- und Fahrradsymbole. Das ist der sogenannte Freiraum. Hier ist Parken erlaubt, aber eben nicht nur.
Das Autoparken auf der Straße ist übrigens auch die einzige zugelassene private Nutzung vom öffentlichen Raum. Anderweitig ist das sehr schwer, brauche ich viele Erlaubnisse für. Und wir möchten in diesem Rahmen der Mobilitätswende auch darüber sprechen, wie kann eine Straße noch genutzt werden.
Die Straße als Raum für alle, diese Idee findet sich auch mehr und mehr in städtischen Verkehrskonzepten wieder. Frühere Planungen richteten sich vor allem am Auto aus, sagt Melanie Schade. Sie leitet beim Bundesinstitut für Bau, Stadt- und Raumforschung Forschungsprojekte zur Mobilität in Städten.
In neueren Konzepten wird schon versucht, eher menschengerechte Orte zu schaffen oder auch den Menschen mehr mit einzubinden in die Mobilitätskonzepte.
Die Straße für alle aus dem Wandelwerk fällt zum Beispiel in die Kategorie der Shared Space Roads, Straßen mit geteiltem Raum.
Dort werden Verkehrsschilder beseitigt und die Idee dahinter ist, dass der Autoverkehr langsamer wird und der Raum von allen genutzt werden kann.
Ob Fahrradstraßen, Pop-up-Radwege oder Poller. Neue Konzepte weisen das Auto in der Stadt in enger werdende Grenzen. Interessanterweise sind viele dieser Konzepte nicht neu. Verkehrsberuhigte Zonen, Fahrradstraßen, das gibt es auch heute schon. Neu ist aber, dass die Ideen jetzt nicht mehr nur auf kleine Seitenstraßen angewandt werden. Eine gänzlich neue Herausforderung für die Verkehrsplanung sind technologische Entwicklungen wie selbstfahrende Autos. Dazu laufen verschiedene Modellprojekte auf dem Gelände der Charité in Berlin etwa oder in der Hamburger HafenCity.
Also erstmal werden mit den Forschungsprojekten auch Hinweise gesammelt, was das für den Straßenraum bedeutet. Also was entstehen für neue Anforderungen. Aber im Stadtplanungsbereich muss man sich auch bewusst sein, dass diese autonom fahrenden Autos auch so eingesetzt werden müssten, dass sie die vorhandenen Infrastrukturen besser nutzen. Zum Beispiel können autonom fahrende Kleinautos niemals eingesetzt werden, um zum Beispiel Busse zu ersetzen.
Denn dann wären Staus die Folge. Die Wirkung würde verpuffen. Klar ist für Melanie Schade deshalb, dass die Verkehrsmittel in der Stadt vielfältig bleiben müssen. Allein um Menschen Mobilität zu ermöglichen, die körperlich eingeschränkt sind. Was sich ändern könnte, ist aber, wie wir Straßen nutzen und deuten, meint auch Jan Pehowiak aus dem Wandelwerk.
Der Raum eben, glaube ich, ist etwas ganz Wichtiges, weil die Straße ja auch überhaupt erst ermöglicht, dass sich Nachbarinnen auch wirklich vor Ort begegnet, dass man mit den Menschen zusammenkommen kann, mit denen man zusammenkommt. Ob das dann noch ein Mobilitätsfaden ist, ne? Oder ob das dann wirklich mehr als Begegnungsraum eben gedeutet wird, als Gemeinschaftsraum und die Mobilität auf anderem Wege passiert, das ist eine andere Frage.
Sagt der Mobilitätsexperte Pehowiak im letzten Teil unserer Serie zur Zukunft der Innenstadt, Silke Hane berichtete. Wie wir uns bewegen, nicht nur auf der Kurz-, sondern auch auf der Langstrecke, also wie wir in Zukunft reisen, beschäftigt auch die EU-Kommission, die als Werbeaktion für umweltfreundlichen Verkehr 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene erklärt hat. Dabei geht es nicht nur um neue Nachtzugverbindungen zwischen den europäischen Metropolen. Generell sollen mehr Menschen fürs Bahnfahren begeistert werden, um die Treibhausgase auch im Verkehr zu reduzieren. Eine Herausforderung auch für die Deutsche Bahn mitten in einer Pandemie, wie Dieter Nürnberger aus Berlin berichtet.
Das Europäische Jahr der Schiene soll Aufbruchsstimmung vermitteln. Doch davon ist gegenwärtig wenig zu spüren. Am Berliner Hauptbahnhof beispielsweise bietet sich seit Monaten das gewohnte Bild. Deutlich weniger Betrieb, die Fernzüge nur zu rund einem Viertel ausgelastet. Nur im Regionalverkehr sieht es etwas besser aus. Der Corona-Lockdown verschärft die Krise der Deutschen Bahn AG. Milliardenverluste, eine schnelle Erholung ist da nicht zu erwarten. Weshalb Aufbruchsstimmung im Moment wohl eher Sache der Politiker ist. Beispielsweise Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Wir können uns hier hoffnungsvoll auf die goldene Nach-Corona-Ära im europäischen Schienenverkehr freuen.
Doch bislang reisen nur etwa 7% der Passagiere in Europa mit der Bahn und lediglich 11% der Güter werden auf der Schiene transportiert. Handlungsbedarf. Und so soll künftig wieder das wachsen, was vor ein paar Jahren vielerorts eingestellt wurde, etwa der europäische Nachtzugverkehr als Alternative zum Flieger. Anfang Dezember wurde dafür zumindest eine Absichtserklärung unterzeichnet von Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Ab Ende des Jahres sollen wieder mehr Nachtzüge durch Europa rollen. Österreichs Umweltministerin Leonore Gewessler.
Der Nachtzug ist in vielen Fällen die klimafreundliche und vor allem die bequeme, ja, die bessere Option. Man steigt am Abend in einer Metropole in den Zug und wacht am nächsten Morgen erholt in einer anderen Stadt auf.
Allerdings hatte die Deutsche Bahn AG ihr Nachtzugangebot erst vor 5 Jahren eingestellt. Schlafwagen AD, weil keine Nachfrage vorhanden war. Die Bundesregierung will den Kapazitätsausbau auf der Schiene. Eine Verdopplung der generellen Fahrgastzahlen bis 2030 heißt das Ziel. Und seitdem fließen die Milliarden. Daran hat auch Corona nichts geändert. Ronald Pofalla, Infrastrukturvorstand der Bahn AG, spricht von einem starken Rückenwind durch die Politik.
Langfristig bis 2030 investieren wir 170 Milliarden Euro in die Infrastruktur. In diesem Jahr werden wir wieder einen Anstieg haben. Also wir werden mehr investieren als 12,2 Milliarden Euro.
Doch trotz Rekordinvestitionen bleiben altbekannte Probleme. Die Verschuldung des bundeseigenen Konzerns steigt kontinuierlich. Der geplante Verkauf von Unternehmenstöchtern kommt nicht voran. Und weiterhin schreibt die Güterverkehrssparte der Bahn rote Zahlen. Zudem muss die EU-Kommission auch einer von der Regierung beschlossenen Eigenkapitalspritze von 5 Milliarden Euro für die Bahn AG noch zustimmen. Vor allem Vertreter der privaten Güterverkehrsbahnen sehen in dieser Finanzspritze eher eine Subventionierung des bundeseigenen Konzerns. Noch hat die Kommission nicht entschieden, doch auch Jan-Christoph Oetjen, Verkehrsexperte der FDP im Europaparlament, vermisst im Jahr der Schiene vor allem eines: Weichenstellungen für mehr Wettbewerb.
Das, was allerdings im Moment passiert in der Corona-Krise, ist, dass Staaten weiter Protektionismus betreiben und ihre Staatsunternehmen bevorzugen, statt echten Wettbewerb zu befördern.
Da die Bahn AG in Corona-Zeiten ihr Angebot weitgehend aufrechterhält, drohen durch weniger Fahrgäste weitere Einnahmeverluste. Das Unternehmen stecke in der größten finanziellen Krise seit der Bahnreform, sagt Bahnchef Richard Lutz. Für das europäische Jahr der Schiene sind das keine guten Voraussetzungen.
Dieter Nürnberger berichtete. Und wir schauen in die USA, wo Joe Biden schon bald ins Weiße Haus einziehen wird. Nicht nur politisch, auch ökonomisch warten auf den Demokraten große Aufgaben. 22 Millionen Jobs sind verloren gegangen in der Pandemie, von denen bislang erst rund die Hälfte zurückgewonnen wurde. Und im Dezember, da ging es nochmal bergab auf dem Arbeitsmarkt mit einem Abbau von insgesamt 140.000 Stellen. Aus Washington, Thorsten Teichmann.
Die größten Verluste aller Branchen meldet die Hotel- und Gaststättenindustrie in den USA. Fast 500.000 Jobs weniger. Das hängt vor allem mit den steigenden Corona-Infektionszahlen zusammen. Im Schnitt kommen jeden Tag 240.000 neue Erkrankungen dazu. In einigen Bundesstaaten mussten deshalb Restaurants, Geschäfte und Hotels wieder schließen. Ausgeglichen werden die Verluste, in der Statistik zumindest, durch neue Jobs im Dienstleistungsbereich und im Handel. Auch das Baugewerbe hat wieder mehr Beschäftigte. Unterm Strich bleibt trotzdem ein Minus von 140.000 Jobs im Dezember 2020 im Vergleich zum Vormonat. 10,7 Millionen Menschen sind in den USA als arbeitslos gemeldet. Die offizielle Angabe der Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 6,7%. Aber es gibt weitere Risiken. 15,8 Millionen Amerikaner haben angegeben, dass sie im Dezember nicht arbeiten konnten oder weniger Stunden pro Woche gearbeitet haben, weil ihr Arbeitgeber zusperren musste oder die Aufträge ausgeblieben sind. Einige werden zum Teil weiter bezahlt, andere erhalten Hilfen aus staatlichen Programmen, die gerade verlängert worden sind. Der gewählte Präsident Joe Biden steht vor der Aufgabe, dass diese Menschen nicht dauerhaft arbeitslos werden.
Aus Washington, Thorsten Teichmann. Wer in diesen Tagen auf die Kurstafeln der Börsenplätze weltweit schaut, der reibt sich verwundert die Augen. Die Infektionszahlen steigen, Lockdowns werden verschärft und verlängert und die Rekordjagd an den Börsen, die geht einfach weiter. Selbst wenn in Washington das Kapitol gestürmt wird. Die Märkte vertrauen auf den Staat, auf Staatshilfe und vor allem auf die der Notenbanken. Doch wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer, Sparerinnen und Sparer zum Beispiel, wie Bianca von der Au berichtet.
Nicht nur Aktienkurse knacken Rekorde, auch die Sparquote in Deutschland ist historisch hoch. Im Corona-Jahr haben die Deutschen so viel gespart wie noch nie. Das private Geldvermögen ist auf 7,1 Billionen Euro gestiegen. Das hat die DZ-Bank errechnet. 40% davon sind Bargeld oder liegen auf dem Girokonto. Sparen die Deutschen also falsch? Michael Stappel, Chefvolkswirt der DZ-Bank.
Falsch in dem Sinne, dass das Geld, das auf dem Girokonto landet, eigentlich nicht angelegt ist und von daher auch keine Rendite erbringt. Und das ist vor allem jetzt auch in dieser Niedrigzinsphase ein Riesenproblem. Die niedrigen Zinsen, damit bricht ein wesentlicher Teil des Vermögensaufbaus weg, der ja auch der Altersvorsorge dient.
Es ist sogar schlimmer. Immer mehr Banken und Sparkassen brummen ihren Kunden Negativzinsen auf für Geld, das auf Tagesgeldkonten geparkt ist. Vereinzelt sogar beim Girokonto. Das hat das Vergleichsportal Verivox ermittelt. Einige wenige schon ab dem ersten Euro. Der Sparer verliert also Geld. Und wegen der Nullzinspolitik dürfte das noch lange so bleiben. Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbrauchermagazins Finanztest, rät deshalb zu einer Dreiteilung des Vermögens.
Eigentlich gibt es eine ganz einfache Strategie. Ich habe 2 bis 3 Monatseinkommen auf einem Tagesgeldkonto. Dann habe ich ein bisschen Geld auf einem Festgeldkonto, weil ich schon weiß, dass ich in 2 oder 3 Jahren wieder mal ein Auto kaufen will oder weil die Kinder vielleicht im Ausland studieren wollen. Und alles das, was darüber hinausgeht, das investiere ich doch bitte.
Und zwar, so sein Rat, in Aktien oder Fonds. Doch gelten die Deutschen seit jeher als Aktienmuffel, weil risikoscheu.
Die Leute haben natürlich auch immer Sorge, weil es an der Börse ja so rauf und runter geht. Aber wenn ich an der Börse Geld anlege und nicht spekuliere, dann mache ich das nicht für 15 Tage, nicht für 15 Wochen, auch nicht für 15 Monate, sondern für 10 bis 15 Jahre.
Um als Sparer also nicht der Dumme zu sein, raten Experten zu verschiedenen Standbeinen. Aktien, Fonds oder Immobilien gehören zum Vermögensaufbau dazu. Und hier hat sich im Corona-Krisenjahr schon etwas getan. Während der Krise haben mehr Menschen ein Aktiendepot eröffnet als im Vorjahr. Sie wollen von dem Aufschwung der Börsen profitieren. Von einem Wandel der Aktienkultur in Deutschland zu sprechen, wäre aber wohl noch zu früh.
Soweit Bianca von der Au. Und damit schalten wir zu Jan Plate, der das tagesaktuelle Börsengeschehen heute für uns beobachtet. Gestern, Herr Plate, hat der DAX die 14.000er-Marke geknackt. Wie sieht's heute aus? Kann er das Rekordniveau halten?
Also auch wenn der US-Arbeitsmarktbericht negativ überrascht hat mit Stellenabbau, andererseits dürfte das bedeuten, es gibt weiter günstiges Geld der US-Notenbank und unter dem kommenden US-Präsidenten Joe Biden hohe Staatsausgaben, um die Konjunktur anzukurbeln. Von daher, der DAX hat heute ein neues Allzeithoch erreicht bei 14.132 Punkten. Aktuell steigt der DAX um rund 0,25% auf 14.014 Punkte und das bedeutet als Fazit in der ersten Woche des neuen Jahres ein Plus von etwas mehr als 2% für den DAX.
Schauen wir auf die Autoaktien. Über den geschrumpften Automarkt haben wir ja schon berichtet. Ja, und dann gibt es heute auch noch Gerüchte über eine Zusammenarbeit von Apple und Hyundai, die die Kurse bewegen.
Also es gab von Hyundai Aussagen zu Gesprächen mit Apple, die dann so wieder ein bisschen zurückgezogen wurden. Dennoch, mancher Experte kann sich das vorstellen, zumal es erst zuletzt Berichte zu einem Apple-Auto für 2024 gab. Da ist im Moment einiger Rauch, wieder mehr Rauch um das Thema Apple und Auto. Und mit diesen Spekulationen um Hyundai und Apple ist die Hyundai-Aktie heute um rund 20% nach oben gesprungen. Und es wird als ein Grund genannt, dass die deutschen Autobauer heute im Minus sind. Anteilsscheine von BMW, Daimler oder Volkswagen geben durchschnittlich 1% nach.
Die Commerzbank, die stellt noch mehr Geld für mögliche Rückschläge in der Corona-Krise zurück, hat ihre Risikovorsorge erhöht. Wie kommt das an?
Die Corona-Krise belastet die Commerzbank noch mehr und das stimmt manchen doch nachdenklich. Commerzbank-Aktien mit einem deutlichen Abschlag von 4%.
Für Boeing wird es keine strafrechtlichen Ermittlungen geben wegen der Flugzeugabstürze der Boeing 737 MAX, dafür aber jetzt eine Strafe von 2,5 Milliarden Dollar.
Da geht es bei der Aktie nervös und unentschlossen hin und her zwischen Plus und Minus. Die Aktie von Boeing jetzt aber doch wieder mit einem kleinen Minus von 1,5%.
Und der Bitcoin, der wieder im Höhenflug heute?
und hat ein neues Rekordhoch erreicht und aktuell bewegt sich der Bitcoin bei rund 41.000 Dollar. Für den Euro geht es etwas nach unten auf 1,2232 $. Bei den deutschen Staatsanleihen hat sich kaum was getan. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei 0,56% und für den Goldpreis geht es aber richtig kräftig nach unten. Ein Minus von gut 60 Dollar auf 1.853 Dollar.
Jan Plate, vielen Dank für diese Börseninformationen. Bilder des Sturms und die Symbolkraft der Kunst, das ist gleich ein Thema in Kultur heute. Horst Bredekamp dann im Gespräch mit Jörg Biesler. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.